Ja, ich bin auch gespannt. Ganz herzlich willkommen an diesem Gottesdienst heute. Ihr seht, es ist schon ein bisschen pfingstlich angehaucht hier. Es ist der Geist, der überall weit, wo er will. Es ist die Zeit von den ersten Gemeindegründungen. Der Autor Lukas beschreibt in der Apostelgeschichte eindrücklich, mit welchem Feuer und mit welcher Leidenschaft die Männer und die Frauen unter Petrus herum das Gemeindeleben probiert haben zu realisieren. Der Glaube an den einen Gott hat sie fasziniert. Sie spüren die Ernsthaftigkeit, sie erleben Liebe und Achtsamkeit, so wie sie es früher noch nicht erlebt haben. Sie leben ihren Glauben als sei das Einfachste der Welt. Sie bringen sich ein, sie gehen und dienen. Sie sind mega die Vorbilder. Sie können Menschen ringsum motivieren und mitreissen. Zum Glück gibt es die Leute. Und es heisst ja auch, dass sie ein Herz und eine Seele gewesen sind, ein paar Vers weiter vorne. Und ich kann das so gut nachfühlen. Es ist so das tiefe Erlebnis, dass jetzt einfach alles gut ist und gut wird. Aber eben, es sind ja gleich alles Anfänger und Anfängerinnen gewesen bezüglich Gemeindeleben. Auf was es genau darauf ankommt, dass die Gemeinschaft kann funktionieren kann, ist noch nicht in allen Bereichen so klar. Es braucht Zeit zum Vertrauen aufbauen. Es braucht Geschick von den Leitenden, um das Gebilde zu einer tragfähigen Gemeinschaft überhaupt zusammenzuwachsen. Sie haben schon viel erreicht. Die ersten Gemeinden werden von Männern und Frauen getragen, denen auch wirklich immer wieder mal etwas gelingt und sie können darauf aufbauen. So ist Josef Barnabas einer von diesen herausragenden Persönlichkeiten. Er verkauft sie Acker und bringt das Geld den Aposteln. So wie es vorgesehen ist. Mit dieser Praxis vom Teilen knüpfen die ersten Gemeinden und Gebote aus der Tora eng an. Und der Hananias aus unserem Text heute gehört auch zu dieser ersten Gemeinde und ist mit dabei, wo der Barnabas seinen Erlös vom verkauften Acker den Apostel übergibt. Und der Hananias möchte jetzt das auch sein, so ein richtiger Vollgas-Christ, wie es der Barnabas vorlebt. Er geht hin und verkauft sein Grundstück. Nach dem Vorbild der Apostel. Er gibt den Erlös ihnen. Und für alle hat das so echt und ehrlich ausgesehen. Wer wird schon misstrauisch gegenüber einem Gemeindemitglied? Aber eben, es war in diesem Fall mehr Schein als Sein gewesen. Der Hananias hat das Geld in der Hand gehabt und in seinem Herzen ist wie nicht alles klar gewesen. Er freundet sich mit dem Gedanken an, etwas noch für sich zurückzuhalten. Die Versuchung, die eigene Haushaltskasse damit aufzubessern und niemandem etwas zu sagen, daran hat er nicht standhalten können. Und zudem, das geht ja überhaupt niemand so etwas an. Sapphira ist seine Frau. Sie ist sich gewöhnt, immer im gleichen Atemzug mit ihrem Mann genannt zu werden. Sie ist sich gewöhnt, dort zu sein, wo er ist, jetzt in dieser Gemeinde. Und sie ist sich gewöhnt, das zu machen, was er macht. Sie ist sich nicht gewöhnt, Fragen zu stellen. Und sie ist sich auch nicht gewöhnt, Nein zu sagen. So auch jetzt in dieser Angelegenheit nicht. Ihr Mann erzählt ihr vom Vorhaben, das Grundstück zu verkaufen. Vielleicht hat sie bis jetzt gar nicht gewusst, dass es das gibt. Das kann schon sein. Schließlich überlassen noch heute viele Frauen die finanziellen Angelegenheiten ihrer Männer. Aber sie ist gleich irgendwie hellhörig geworden. Denn sie musste für den Verkauf einwilligen, unterschreiben. Und das war ihr bekannt gewesen. Und es hat tatsächlich dann schon so Eheverträge gegeben. Da heisst sie Ketuba, das könnt ihr auch gerade wieder vergessen. In diesem Vertrag wird belegt, dass eine Ehefrau das Recht auf eheliche Güter hat. Sie kann eine Entschädigung fordern vom Mann, also in Cash. Und der Mann verpflichtet sich aber, falls er stirbt vor ihr, 30 Denar pro Jahr ihr zu garantieren. Also so gesehen ist für Safira das Grundstück wie ihre Altersvorsorge gewesen. Und darum frage ich mich, warum sie für den Verkauf so kommentarlos einwilligen. Mit dem verzichtet sie auf ein eheliches Recht und auf ihre finanzielle Sicherheit. Und warum steht sie im gleichen Zusammenhang ihrem Ehemann bei dieser Unterschlagung bei? Okay, zusammen so ein Geheimnis aushecken, ist ja vielleicht reizvoll. Also ihr seht, ich habe ein paar Fragen und ein paar kritische Gedanken. Vielleicht hat sich da Safira irgendwie erhofft, durch die Unterschlagung doch noch ein bisschen zu ihrem Geld zu kommen, so einfach hindurch. Aber ob sie überhaupt die Möglichkeit hat, das ist auch dahingestellt. Es ist so wie ein Strohhalm, vielleicht, was sie sich daran gehalten hat. Sie hat eingewilligt, ohne Wenn und Aber, sie hat nichts dagegen. Und schließlich eben, es muss ja niemand wissen, was sie mit dem Geld machen. Das ist die Ausgangslage. Ein Ehepaar, eine Unterschlagung, eine Gemeinde, die erste, und der Petrus steht vor einer grossen Herausforderung. Der Petrus stellt in der Rede zum Hananias die Tat interpretierend dar. Er stellt sie wie in einen theologischen Zusammenhang. Ich lese nochmal die Verse 3 und 4. Hananias, warum hat der Satan dein Herz eingenommen, dass du die heilige Geistkraft belügst und etwas vom Verkaufserlös des Grundstückes unterschlägst? Du hättest das Grundstück für dich behalten können und es wäre so geblieben. Du hättest es verkaufen und über den Erlös verfügen können. Warum hast du dir diese Sache in den Kopf gesetzt? Du hast nicht gegenüber Menschen gelogen, sondern gegenüber Gott. Der Umgang mit Geld als eins und das Bekenntnis zu dieser Gemeinschaft als anderes, das behaltet der Petrus eng zusammen. Das ist für ihn einfach in einem. So zur Gemeinde bedeutet, dass alles, was ein Mensch besitzt, auch in die Gemeinschaft einfließen lässt. Schließlich geht es um das Bilden von einer Gemeinschaft der Heiligen. Und dass das überhaupt die Voraussetzung ist, dass alle alles gemeinsam dienen, sei es der Besitz oder der Erlös von Verkauftem, von der Gemeinde, muss man das zur Verfügung stellen. Es gehört nicht mir, sondern alle, dass niemand Not leiden muss. Und somit sind alle in den Schutz dieser Gemeinschaft aufgenommen. Und die Praxis der Solidarität basiert auf dem Glauben vom auferstandenen Jesus Christus und drückt die umfassende Gerechtigkeit aus, die in Gottes Welt ihren Platz hat. Somit ist die Unterschlagung weit mehr als nur Geld verheimlichen. Für den Petrus ist wie klar, wer die Gemeinschaft der Heiligen belegt, belegt die Heilige Geistkraft. Und das ist jetzt nicht einfach seine Erfindung. Die Schwere von diesem Vergehen wird an zwei Ereignissen aus dem Ersten Testament gemessen. Da ist im Buch vom Prophet Josua eine Geschichte, da unterschlägt der Achan Kriegsbeute. Das ist Eigentum vom Volk. Er nimmt daraus kostbare Mantel, Silber und Gold und hat das unter seinem Zelt vergraben. Nach ersttestamentlicher Sitte wird mit dem Tod bestraft. Im 2. Makkabäer unterschlägt der hohe Priester goldige Gegenstände aus dem Tempelschatz. Zum Teil verschenkt er sie an den damaligen Statthalter, zum Teil verkauft er sie. Also Korruption pur. Und auch dort, in der Folge davon, erleidet er einen schmachvollen Tod. Es sind krasse Geschichten, aber irgendwo schwingen die auch in dem 2. Testament, in der Apostelgeschichte, wie mit, Der Petrus kann im Hananias seine Tat nicht als ungesehen durchgehen. Er kann nicht schweigen. Es geht um die Heilige Geistkraft, um ein Herz und eine Seele. Und da ist ein Herz geteilt. Der Petrus zeigt dem Hananias seine Schuld auf, indem er das vermeintliche Teil vom Erlös für sich behaltet, hat er sich gegen die Gemeinschaft und somit sündig verhalten. Der Verkauf war freiwillig. So freiwillig wie der Eintritt in die Gemeinschaft mit ihren Regeln halt. Aber das geht nicht mit einem geteilten Herz. Er hat vorgegeben, das Gute zu tun, aber hintendurch hat er etwas anderes gemacht. Der Schein war mehr als sie. Und Sapphira hat durch ihr Schweigen dem scheinheiligen Tun von ihrem Mann wie Recht gegeben. Sie hat ihm durch ihr Mitwissen beigestanden. Für sie war es scheinbar wichtiger, durch ihr Schweigen das ungerechte Handeln von ihrem Mann zu bestätigen, statt auf Gott, auf die Gemeinschaft der Heiligen zu hören und ihr Herz für das zu öffnen. Sie hat sich widerstandslos dem System von dieser Ehe unterworfen. Und so hat sie es nicht müssen tun. Denn eigentlich ist das System, das der Mann sagt, was durchgeht, in der Gemeinschaft der Heiligen, in diesen ersten Gemeinden, überwunden gewesen. In 1. Korinther heißt es: Das sage ich, Geschwister, die Zeit gerät aus den Fugen. Deshalb sollen die, die Ehefrauen haben, so leben, als hätten sie keine. Damit ihr in gerechter Lebensweise beharrlich und nicht zerrissen bei Gott bleibt. Da geht es nicht darum, die Ehelosigkeit zu beschwören, sondern darum, dass jede Person auch in einer Ehe eigenständig ist. Petrus sagt auch im Apostelbrief an einer Stelle: Wir sollen nicht auf Menschen hören, sondern vielmehr auf Gott. War sie ungehorsam gewesen, Sapphira, gegenüber ihrem Mann, hat wahrscheinlich das ihre Rettung bedeutet und das Weiterleben in der Gemeinschaft können ihre Heilung geben. Petrus deckt die Liege auf. Als Anwalt der Gemeinde, als Anwalt, nicht als Richter. Er redet einzeln zu den Eheleuten. Hananias hat sein sündiges Tun zu verantworten und Sapphira hat ihr Schweigen zu verantworten. Er wird wegen geteiltem Herz für schuldig erklärt, sie als Mitwissende, somit als Mittäterin. Sie tun entspringt einer krassen Selbstbehauptung. Ihrem Handeln fehlt eine gesunde Selbstbestimmung. Beiden nimmt es den Boden unter den Füßen weg. Im Text lesen wir, dass sie sterben. Ich beschäftige mich schon lange mit dieser Geschichte und jedes Mal geht es ihm einfach unter die Haut. Es ist so radikal und es ist einfach hart. Beide Eheleute haben keine Chance vor der Wiedergutmachung. Die Möglichkeit zur Versöhnung ist wie nicht vorgesehen. Und ich verstand das auch nicht. Das passt so nicht zu Jesus und zu seiner Haltung im Umgang mit Sünd, mit Sünderinnen und Sündern. Und es bleibt ein grosses Fragezeichen stehen. Ein kleiner Trost, es ist die einzige Geschichte im Zweiten Testament, die so krass endet. Vielleicht haben auch die nachfolgenden Gemeinden etwas können lernen davon, wer weiß. Uns halten sie aber gleich noch so einen Spiegel vor. Wie ist das bei mir mit dem Heiligsein und mich in die Gemeinschaft einbringen? Mitwissen und Schweigen, wenn Unrecht passiert, kann auch heute das gemeinschaftliche Zusammenleben, das ein Herz und eine Seele sein, erschweren oder gar verhindern. Ungerechtes Handeln zerstört Vertrauen auch heute. Was die Gemeinschaft fördern kann, ist vielfältig. Aber immer ist eben so die eigene Existenz von der Person gefördert. Mein Vorgehen, heilig zu sein, kostet mir Zugehörigkeit zu einer Gemeinde. Ich verliere das Gesicht. Ananias und Sapphira verlieren das Leben. So hart die Geschichte ist und sie uns auch mit ein paar Fragen zurückgelassen, am Ende, habt ihr vielleicht gehört, ist noch so das Hoffnungsvolle. Die beiden haben sich mit ihrem Tun aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Trotzdem werden sie rechtmässig bestattet. Die Menschen verstreuen ihre Gebeine nicht, um sie den anfressenden Getier zu überlassen. Sie behalten ihre Knochen zusammen, übergeben sie der Erde und sind somit Gott als Vollender von Sterben und Leben. Im damaligen Verständnis ist somit eine Auferstehung und Versöhnung in Gott möglich. Die Geschichte setzt uns Zuhörerinnen und Zuhörer einen Maßstab. Uns wird gezeigt, was nicht da werden soll. Und die Bedeutung entdecken wir, wenn wir die Geschichte von ihrer Kehrseite lesen. Niemand muss schweigend einem Fehlverhalten zustimmen und dabei auch zugrunde gehen. Wir haben die Möglichkeit, existenzgefährdende Situationen nicht einfach hinzunehmen, sondern uns dagegen zu stellen und ungehorsam sein. Das Schweigen brechen, wenn Meinungen und Glaubenssätze vertreten werden, die andere Menschen ausschliessen. Weil das gefördert die Gemeinschaft heute genauso. Und wir sind ermächtigt, das Unrecht zu handeln, zum Beispiel zu benennen. Nicht als Richterinnen oder Richter, sondern als Mitwissende, die mit ganzem Herz und ganzer Seele fürs Leben, fürs gerechte Leben in Gemeinschaft mit Gott möchten stehen. Es geht darum, als Christen und Christinnen eine Grundhaltung von dem Schweigeverbot sich anzueignen, wo das Zusammenleben gefördert ist, wo persönliche Interessen über den Gemeinsamen stehen. Und als Kirche müssen wir reden, wenn es um zum Beispiel die Verteilung von Ressourcen geht, Verbreitung von Wissen, Zugang zu Bildung. Wir müssen Gerechtigkeit zur Sprache bringen. Die ersten Gemeinden haben sich in dieser Haltung von einem gerechten Umgang in ihren Situationen geübt. Und die sind immer verfeinert worden. Und das bezeugen uns die ganzen Schriften, auch von den Brief, Korinther, Römer und so weiter. Und das Leben in seinem ganzen Spektrum fordert das bis heute, dass wir immer wieder verfeinern, den Begriff von Gerechtigkeit, anschauen, was fehlt. Bis heute ist es wichtig, gerechtes Leben für alle, Bewahrung von der Schöpfung und Frieden hinzukriegen. Aber wie kriegen wir das hin in unserer Welt? In der Bibel haben wir hier kein Rezept. Es ist wichtig, dass wir unsere Haltung im Sinn von Jesus immer wieder lernen, reflektieren und allenfalls erneuern. Und wie gelingt es uns denn, auch die Botschaft sichtbar zu machen? Die Haltung von, unsere Haltung von der Gerechtigkeit auch Form zu geben. Die EMK hat ihre sozialen Grundsätze entwickelt. Das ist ein wichtiges Dokument, das auf Anfang des 20. Jahrhunderts zurückzuführen ist. Und es ist ein Dokument, das lebt. Alle paar Jahre wird es überarbeitet, denn die Lebensrealitäten wandeln sich. Die Anforderungen an Kirchen und an Gesellschaft heissen immer wieder mal ein bisschen anders. Und wenn man das Dokument liest, entdeckt man in jeder Zeile die Lebendigkeit der Kirche, von unserer Kirche. Und ich zeige jetzt eine Folie. Das ist ein Auszug aus dem Vorwort von den sozialen Grundsätzen. Wir sind dankbar für Gottes vergebende und heilmachende Liebe, die uns und allen Menschen gegeben wurde und die uns zu perfekter Liebe zieht. Durch Gottes Gnade sind wir aufgerufen, christusähnlicher zu sein und somit barmherzig, gerecht und mitfühlend. Wenn wir diesem Ruf antworten, suchen wir in der Nachfolge Jesu zu sein, der grenzenlose Liebe allen gab, den Kindern, den Ausgestoßenen, den Verarmten und den Verwirrten. Die Würde und den Wert aller Menschen nah und fern ehren, die Systeme erkennen, die menschliche Leben durch Armut, Krieg und Ausschluss zerstören und Gerechtigkeit und Fürsorge in unseren Kirchen, Gemeinden und Sozialstrukturen befürworten. Außerdem ruft uns Gott auf, Haushalter der Schöpfung zu sein, uns um den Himmel und die Gewässer, die Erde und Pflanze und alle Lebewesen zu kümmern. Von Paulus, von der ersten Gemeinde, von ihrem Leben, von der Haltung, ein gerechtes Leben, in Liebe zu leben, bis heute ist ein riesen Bogen. Es ist eine Herausforderung. Aber es heisst immer wieder für mich, in Dialog treten miteinander. Überlegen, wo ist Handlungsbedarf? Was drängt, das muss verändert werden? Dass Menschen können dazugehören, dass niemand ausgegrenzt wird, dass die Verteilung gerechter kann passieren. Und wir können das tun im Namen vom christlichen Gott, wo ein Gott von dieser Welt ist, wo ein Gott von unserer Geschichte ist, wo ein Gott von jedem Leben ist. Amen.